SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zur Sendung. Ziel erreicht. Die Einigung im griechischen Schuldendrama ist unser Schwerpunkt. Wir erklären, wie die Abmachungen genau aussehen und wir fragen in Brüssel und Athen nach, wer denn nun eigentlich als Sieger vom Platz geht. Dann nur vereinzelt holen syrische Familien in der Schweiz Verwandte zu sich.
Bisher wurden 13 Visa bewilligt und 3 verweigert.
Heißt es beim Staatssekretariat für Migration. Wir wollen wissen, warum. Und um 1 treffen wir den Internetpionier Bernhard Plattner. Mit .ch hat er die Schweiz ins Netz gebracht.
Wir haben dann gemerkt, so 1986, 87, dass das Internet nicht nur in den USA eine Wichtigkeit hat, sondern auch in Europa. Dann haben wir gedacht, ja gut, tun wir uns doch umbenennen und tun wir den Domain CH registrieren.
In der Sommerserie «Selbstgemacht» ist der ETH-Professor eine Woche lang unser Gast. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Die ganze Nacht wurde gestritten und gefeilscht. Und dann, nach einem 17-stündigen Verhandlungsmarathon, die Einigung. Die Geldgeber sind bereit, über ein neues Hilfspaket für Griechenland zu verhandeln. Martin Durrer mit einem Überblick.
Kampffreudig ging Jean-Claude Juncker gestern in die Debatte und heute Vormittag meldete er müde, Ziel erreicht. Der EU-Kommissionspräsident war ganz einfach erleichtert, dass es nicht zum Grexit kommt.
Depuis le début de ce qu'il est convenu d'appeler le cas grec, la Commission a cessé d'insister.
Wir waren von Anfang an bemüht darum zu verhindern, dass Griechenland aus der Eurogruppe austreten muss. Es war anstrengend, aber wir haben das geschafft. Griechenlands Regierungschef Tsipras machte heute Morgen keinen erleichterten Eindruck. Er schleppt schweres Gepäck nach Hause. In einem langen Katalog von Forderungen definiert die EU die Voraussetzung für neue Verhandlungen. Bis Mittwoch muss die griechische Regierung bereits erste Gesetzesreformen durchs Parlament bringen. Eine höhere Mehrwertsteuer und eine Rentenreform sind die zwei wichtigsten Beispiele. Das soll der Tatbeweis sein, dass man es in Athen ernst meint mit den Zusagen in Brüssel. Bis zum Schluss wurde über einen Fonds debattiert, über den griechischer Staatsbesitz privatisiert oder anderweitig gewinnbringend bewirtschaftet werden soll. Jerome Dijsselbloem, der Chef der Eurogruppe, skizziert dessen Bedeutung.
That money will be used to deal with debt and to reduce debt.
Der Ertrag aus diesem Fonds soll zunächst helfen, Schulden zu reduzieren. Aber, betont Dijsselbloem, das Geld werde auch dazu gebraucht, griechische Banken wieder liquide zu machen und schließlich für Investitionen der griechischen Regierung. Deutschlands Kanzlerin Merkel stellte alle Ergebnisse als Erfolg dar. Ihre Regierung hat sich auf fast der ganzen Linie durchgesetzt. Ihr größtes Anliegen sei jetzt aber nicht rein wirtschaftlicher Art.
Wir verweisen auch zu Beginn unseres gemeinsamen Papiers darauf, dass Vertrauen wieder aufgebaut werden muss.
Das ist ein klarer Auftrag an die griechische Regierung. Diese, sagt Merkel, müsse jetzt ihre Reformarbeit anpacken und zum Ziel bringen. Tsipras weiß das und er weiß, dass ihm ein steiler Weg bevorsteht.
Martin Durrer. Wir schauen das Verhandlungsergebnis gleich genauer an, im Gespräch mit unserem Korrespondenten Oliver Washington in Brüssel und mit der Journalistin Corinna Jessen in Athen. Zuerst aber weitere Meldungen des Mittags mit Daniel Hubacher.
In Rumänien haben Staatsanwälte Regierungschef Victor Ponta in einem Korruptionsverfahren offiziell als Angeklagten einvernommen. Der sozialdemokratische Premierminister wird verdächtigt, sich in seiner früheren Tätigkeit als Rechtsanwalt der Geldwäscherei, der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und der Falschaussage schuldig gemacht zu haben. Am Sonntag hatte Victor Ponta das Amt als Präsident der Sozialdemokratischen Partei vorläufig abgegeben. Er wolle seine Unschuld beweisen, betonte er. Auf dem größten Flughafen Europas in London Heathrow kommt es wegen einer Aktion von Umweltaktivisten zu Verspätungen und Flugausfällen. Das hat die Flughafenverwaltung mitgeteilt. Die Umweltschützer drangen nach Polizeiangaben am frühen Morgen auf das Fluggelände vor und ketteten sich dort zum Teil an. Die Aktivisten wehren sich gegen den geplanten Ausbau des Flughafens Heathrow, wo eine zusätzliche Flugpiste gebaut werden soll. Chinas Außenhandel ist im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen, um 7% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Exporte stiegen um ein knappes Prozent, die Importe gingen um mehr als 15% zurück. In Kambodscha hat das Parlament ein umstrittenes Gesetz bewilligt. Neu sollen Hilfsorganisationen stärker kontrolliert werden. Alle Nichtregierungsorganisationen müssen die Regierung künftig über ihre Aktivitäten orientieren. Regierungskritiker gehen davon aus, dass das Gesetz auch dazu dienen solle, die Opposition zu unterdrücken. Diese boykottierte denn auch die Abstimmung im Parlament. Die Abgeordneten der Regierungspartei stimmten alle für das Gesetz. Vor dem Parlamentsgebäude kam es zu Protesten. In der sibirischen Stadt Omsk sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen, als ein Kasernengebäude einstürzte. Weitere Personen werden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums noch gesucht. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern, berichtet die Agentur Interfax. 19 Männer hätten gerettet werden können, viele von ihnen seien schwer verletzt. Das Gebäude war laut den Behörden erst kürzlich saniert worden. Als die viergeschossige Unterkunft in dem Ausbildungszentrum einstürzte, schliefen die meisten Soldaten. In einem Einkaufszentrum bei Paris haben Bewaffnete ein Geschäft der irischen Kleiderkette Primark überfallen und mehrere Menschen festgehalten. Das bestätigte die Polizei der Nachrichtenagentur AFP. 18 Personen seien von einer Spezialeinheit in Sicherheit gebracht worden, verletzt wurde niemand. Der Verkehr rund um das Einkaufszentrum im nördlichen Vorort von Paris wurde gesperrt, mehrere Geschäfte mussten geschlossen werden. Nun sucht die Polizei nach den drei bewaffneten Angreifern. In der Basler Innenstadt an der Theaterstraße ist am Morgen bei einer Firma eine Bombendrohung eingegangen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Teile der Innenstadt zwischen Barfüßerplatz und Bankverein wurden gesperrt. Der Tramverkehr in diesem Gebiet ist unterbrochen. Zurzeit sind Sprengstoffspezialisten im Einsatz. Die Abklärungen laufen. Der deutsche Schriftsteller Gerhard Zwerenz ist tot. Er starb am Morgen nach längerer Krankheit im Alter von 90 Jahren, wie seine Frau bestätigte. Zwerenz gehörte in den 1970er Jahren zu den bekanntesten Autoren der westdeutschen Linken. Zu seinem Werk zählen mehr als 100 Bücher, von Romanen über Krimis bis zu Kinderbüchern. Als Parlamentarier der PDS war er von 1994 bis 1998 Mitglied des Bundestages. Das Wetter. Am Nachmittag scheint teilweise die Sonne, im Osten ziehen allerdings noch dichte Wolken vorüber. Morgen wird es dann überall recht sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden 28 und im Süden 32 Grad.
Der Schuldenstreit zwischen Griechenland und den Geldgebern scheint also gelöst. Athen soll weitere Hilfsmilliarden erhalten. Unter Bedingungen notabene. Oliver Washington in Brüssel. Wer hat diesen Poker denn nun gewonnen?
Alexis Tsipras sicher nicht. Er dürfte nun zwar viel Geld bekommen, aber im Großen und Ganzen muss er die Bedingungen schlucken, wie sie die anderen Euro-Länder diktieren. Martin Durer hat das eingangs am Anfang der Sendung in seinem Beitrag bestens zusammengefasst. Griechenland kommt nur dann zu Geld, wenn es in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren in wesentlichen Bereichen einen großen Teil der eigenen Souveränität abgibt und macht, was die anderen vorschreiben. Und das führt dann eben auch dazu, dass die Syriza-Regierung in Griechenland Entscheide fällen muss, die der eigenen politischen Orientierung fundamental widersprechen, beispielsweise Lohnverhandlungen modernisieren, wie es im Schlussdokument heißt, was natürlich nichts anderes bedeutet als die Sozialpartnerschaft schwächen.
Die Meinungen innerhalb der Euro-Länder gingen im Vorfeld ja weit auseinander. Was hat am Schluss zur Einigung geführt?
Ich meine, Alexis Tsipras blieb nichts anderes übrig, als einzuwilligen. Sein Land steht vor dem finanziellen Abgrund. Da ist es auf Hilfe angewiesen und musste eben auch entsprechend die Bedingungen akzeptieren. Bemerkenswert an diesem Wochenende war oder ist die Rolle Deutschlands. Vor allem der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hat in der Runde der Finanzminister am Samstag und am Sonntagvormittag ein regelrechtes Powerplay aufgezogen und das Schlussdokument trägt auch ganz klar die deutsche Handschrift. Man hatte ein wenig den Eindruck, dass Deutschland diese ausweglose Situation Griechenlands ausgenutzt hat, um umso härtere Bedingungen zu formulieren, um eigentlich ein Exempel zu statuieren.
Nun, Oliver Washington, soll also über ein drittes Hilfsprogramm für Griechenland verhandelt werden. Kann das Ganze noch scheitern? Das Vertrauen in Griechenland ist ja doch sehr angeschlagen.
Ja, es gibt noch viele Möglichkeiten, dass das Ganze scheitert. Griechenland muss bis am Mittwoch bereits eine Reihe von Gesetzesprojekten durchs Parlament bringen. Erst wenn das passiert ist, werden die Euro-Länder definitiv entscheiden, ob sie Verhandlungen aufnehmen. Und auch danach muss sich Griechenland immer wieder beweisen, dass es vorwärts geht. Und nur dann gibt es Geld. Also Stolpersteine gibt es noch viele auf diesem Weg.
Und kann die geplante Hilfe, das geplante Hilfsprogramm Griechenland wirtschaftlich stabilisieren?
Also zwei Punkte sind diesbezüglich zu bemerken. Es geht ja um eine Mehrwertsteuererhöhung. Also kurzfristig soll ja die Mehrwertsteuer erhöht werden und sollen auch Einsparungen getätigt werden. Kurzfristig führt das dazu, dass die Wirtschaft sicher, also das sind keine positiven Maßnahmen für die Wirtschaft, sondern im Gegenteil, kurzfristig schwächt das die Wirtschaft. Mittel- und langfristig sollen auch Investitionen getätigt werden, was dann wiederum positiv wäre für die Wirtschaft. Doch ob diese Investitionen tatsächlich dann Griechenland auf einen positiven Weg bringen, ob sie Griechenland wirklich vorwärts bringen werden, das ist heute noch sehr, sehr schwierig abzuschätzen.
Griechenland muss also eine dicke Kröte schlucken, obwohl die griechische Bevölkerung deutlich Nein gesagt hat zu weiteren Sparmaßnahmen. Was bedeutet das für den Zusammenhalt in der EU?
Also ich betrachte diese Entscheidung von heute als sehr problematisch, und zwar geht es um etwas ganz Grundsätzliches. Das Wesen der Politik ist ja, dass man sich politisch betätigt, um etwas zu ändern. Und die Leute in Griechenland, die haben ja Syriza gewählt, weil sie etwas ändern wollten. Und nun sagt die EU, sagen vor allem die Hardliner innerhalb der EU, Deutschland, Finnland und auch Holland, tut uns leid, aber wir haben Regeln und die ändern wir nicht. Und sie argumentieren, dass es um Verlässlichkeit geht und dass die Menschen nur so Vertrauen haben können in die EU. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, denn wenn die Leute realisieren, dass ein politisches Votum zwecklos ist, dass sie damit nichts ändern können, dann verlieren sie genauso das Vertrauen in die Politik und damit eben auch in die EU.
Besten Dank für diese Einschätzungen aus Brüssel, Oliver Washington. Zugeschaltet ist uns nun auch die Journalistin Corinna Jessen in Athen. Corinna Jessen, Griechenlands Regierungschef Tsipras, sagte, das Verhandlungsergebnis sei das Beste, was für sein Land möglich war. Wie wird die Einigung in Athen aufgenommen?
Nun, man weiß hier ganz genau, dass es keinen anderen Weg gab, dass Griechenland wirklich vor die Wahl gestellt wurde. Entweder ihr verlasst die Eurozone oder ihr akzeptiert eigentlich alles, was wir euch vorschreiben. Und da ist es erstmal Erleichterung, dass man gesagt hat, okay, wir haben wenigstens geschafft, dass wir nicht aus Europa katapultiert werden. Dass das mit einem unglaublich harten Programm zusammenhängt, viel härter als das, was die Griechen eigentlich abgelehnt haben, das ist den meisten klar. Aber den meisten ist auch klar, dass im Augenblick nicht die Zeit ist, darüber zu diskutieren, wer daran schuld ist. So hat zum Beispiel auch der Vorsitzende des Handelsverbandes gesagt, wir wollen jetzt nicht nach Schuldigen suchen, sondern uns darum kümmern, dass die griechische Wirtschaft wieder in Gang kommt, dass die Banken wieder öffnen können, dass wir in irgendeiner Form zu Normalität und Stabilität zurückkehren können.
Aber was heißt das Resultat für Tsipras? Ist er denn nun mehr Verlierer oder doch auch ein bisschen Sieger?
Also Tsipras ist in Brüssel sicherlich der Verlierer. Griechenland ist unter Tsipras in Brüssel der Verlierer. Aber Tsipras hat auch einen eher traurigen Sieg davon getragen, nämlich den Sieg über sämtliche anderen politischen Kräfte im Land. Es gibt weit und breit niemanden, hinter den sich die Griechen stellen würden. Sie bescheinigen Tsipras nach wie vor am ehrlichsten, am aufrechtsten dafür gekämpft zu haben, bis zum Schluss, wie er selbst gesagt hat, das Beste herauszuholen. Ob es mit seiner Politik so wirklich dann das Beste gebracht hat, ist eine andere Frage. Aber im Augenblick stehen die Griechen hinter ihm. Und er ist dann so ein bisschen etwas wie Opfer und Täter gleichzeitig. Er hat diese Politik mit der Politik der Verschleppung zu diesem schlimmen Ergebnis sozusagen geführt. Andererseits ist er jetzt in den Augen der Griechen jedenfalls das Opfer der europäischen Erpressung, der deutschen Erpressung vor allen Dingen. Und das macht ihn hier in Griechenland in keiner Weise zum Verlierer, sondern im Augenblick als die einzige Hoffnung einer politischen Führung überhaupt.
Nun muss als nächstes das griechische Parlament über die Reformen entscheiden. Wie steht es denn mit dem politischen Rückhalt?
In seiner Partei hat er den Rückhalt wirklich zum großen Teil verloren. Das weiß er auch. Möglicherweise ist ihm das jetzt im Moment sogar langfristig lieber, weil er tatsächlich so etwas wie Bereinigung vornehmen kann in seinen eigenen Reihen. Das wird er müssen. Er wird das Paket nur mit den Stimmen der Opposition durchbringen können, mit der europafreundlichen Opposition. Es wird darauf hinauslaufen, dass irgendwann die Syriza sich spaltet, möglicherweise sogar auch unter der jetzigen Parlamentspräsidentin, die Tsipras-Kurs nicht mittragen will. Da wird es viele politische Entwicklungen geben, die möglicherweise auch auf eine neue Umbildung, ganz völlige Umbildung der Regierung hinauslaufen, also auch mit anderen politischen Kräften, möglicherweise auch dann irgendwann Neuwahlen.
Danke nach Athen, das war die Journalistin Corinna Jessen. Und mit diesen Themen geht es hier im Rendezvous weiter. Die unglaubliche Flucht des El Chapo, der einflussreichste Drogenboss von Mexiko, entkommt aus dem sichersten Gefängnis des Landes. Ein Hohn für Behörden und Politik. Uneinigkeit am UNO-Gipfel in Addis Abeba. Wer soll lenken, wer soll zahlen für eine nachhaltige Entwicklung? Und Experten prüfen den Nutzen sehr teurer Krebsmedikamente.
Dann kann sich dann auch eine Firma überlegen, wenn sie das 2 oder 3 auf dem Rücken hat für ihre Therapie, ob sie dann wirklich mit so hohen Preisen sich noch eine Chance ausrechnet, auf dem Markt zu bestehen.
Sagt der Krebsspezialist Thomas Czerny. Ein Ratgeber soll den Patienten helfen, einen Überblick zu erhalten und die Preise zu senken. Zuerst in die Schweiz. Syrische Flüchtlinge, die vorläufig in der Schweiz aufgenommen sind, können seit einem Monat ihre Ehegatten und ihre Kinder vereinfacht zu sich holen. Die Schweiz will mit diesen erleichterten Visa zusätzliche syrische Flüchtlinge aufnehmen. In diesem Jahr alleine bis zu 700. Doch nun zeigt sich, die Nachfrage ist gering. Das ist angesichts des Flüchtlingsstroms aus Syrien doch eher überraschend. Warum also? Dieser Frage ist Bundeshausredaktor Dominik Meyer nachgegangen.
Erst einzelne Visa hat die Schweiz bislang ausgestellt für Ehefrauen, Ehemänner oder minderjährige Kinder von vorläufig aufgenommenen Syrerinnen und Syrern.
Bisher verzeichnen wir relativ wenig Gesuche für Familienzusammenführungen von vorläufig aufgenommenen Personen aus Syrien. Bisher wurden gestützt auf diesen Bundesratsentscheid 13 Visa bewilligt und 3 verweigert.
Bilanziert Martin Reichlin vom Staatssekretariat für Migration einen Monat nach Beginn der humanitären Aktion. Offenbar habe eine erste, längst abgeschlossene Visa-Aktion vor fast 2 Jahren den größten Bedarf im Bereich Familiennachzug bereits abgedeckt, sagt Reichlin. Damals hatte die Schweiz fast 5'000 Visa ausgestellt.
Das hat dazu geführt, dass heute eben nur noch relativ wenige Familien die Bedingungen erfüllen, dass die Kernfamilie zusammengeführt wird.
In den letzten 1,5 Jahren sei ein großer Teil der syrischen Asylsuchenden mit einem Visa aus dieser ersten Aktion eingereist. Und diese Menschen hätten also ihre Familie bereits in der Schweiz, sagt Reichlin. Caroline Kraus vom Schweizerischen Roten Kreuz sieht es etwas anders. Kraus unterstützt Syrer in der Schweiz beim Familiennachzug und sie erwartet, dass die Nachfrage nach den Visa noch zunehmen wird. Viele Syrer würden sich beim Roten Kreuz nach den Formalitäten erkundigen.
Wir haben weiterhin jetzt hohe Anfragen. Von dem her haben wir den Eindruck, dass es immer noch eine große Gruppe von Personen gibt, die Bedarf haben an Unterstützung.
Ein Problem aber sei, dass nur ein enger Personenkreis profitieren könne, sagt Rotkreuz-Mitarbeiterin Caroline Kraus. Vor 2 Jahren durften Syrerinnen und Syrer auch ihre Eltern, ihre Tanten oder ihre Onkel in die Schweiz holen. Diesmal dürfen nur minderjährige Kinder und Ehegatten kommen.
Auch aufgrund von dieser Begrenzung ist es klar, dass es sich da nicht um Tausende von Personen handeln wird.
Der Bundesrat will mit der laufenden Aktion höchstens 1'000 Visa ausstellen, maximal 700 jetzt im ersten Jahr. Was, wenn der Bedarf so gering bleibt wie in den ersten Wochen? Dann könnten stattdessen mehr sogenannte Kontingenzflüchtlinge in die Schweiz kommen. Der Bundesrat hatte Anfang Jahr nämlich entschieden, dass insgesamt 3'000 Menschen aus dem syrischen Krisengebiet einreisen können, mit den Familienvisa und eben als Kontingenzflüchtlinge. Ist der Familiennachzug weniger gefragt, dann könnten entsprechend mehr Kontingenzflüchtlinge via UNO-Hilfsprogramme in die Schweiz einreisen. Martin Reichlin vom Staatssekretariat für Migration bestätigt,
der Rahmen, das sind diese 3000 Personen und wie viele Personen über ein Visum kommen oder wie viele Personen über das UNHCR ausgewählt werden als anerkannte Flüchtlinge, das wird wirklich die Praxis zeigen müssen.
Der Bundesrat wolle im Herbst eine erste Zwischenbilanz ziehen über die neue Aufnahmeaktion für Syrerinnen und Syrer.
In 10 Minuten ist es 1. Viele jagen ihn, aber noch mehr beschützen ihn. So heißt es in einer Ballade über den berüchtigten mexikanischen Drogenboss Joaquin Guzmán. Tatsächlich wirft seine jüngste Flucht Fragen auf nach Helfern und Helfershelfern. Denn El Chapo, der Kleine, so sein Spitzname, konnte am Wochenende aus dem sichersten Gefängnis Mexikos entkommen. Durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel. Sandra Weiss arbeitet als Journalistin in Mexiko. Ich habe sie gefragt, wie war das möglich?
Das war ein Husarenstreich und vor ihm ist also auch noch niemand die Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis geglückt. Diesmal entkam er durch einen Tunnel, der in seiner Duschzelle begann und in einem Haus im Rohbau endete. Das war also wirklich ein technisch hochstehender Tunnel mit Belüftungsschächten, mit Licht und der Schutt wurde mit Bauwagen auf Schienen abtransportiert. Ganz überraschend kommt es allerdings nicht, denn Guzmán liebt Tunnel und das wissen auch die Ermittler. Viele seiner Schlupflöcher, die haben unterirdische Fluchtrouten, die meist in die Kanalisation münden. Und bekannt wurde er auch unter anderem deshalb, weil er zwischen Mexiko und den USA diverse Tunnel gegraben hat, um dort Drogen und Bargeld zu schmuggeln.
Trotzdem, wenn er durch einen solchen Tunnel entkommen konnte, das wirft schon die Frage auf nach Helfern innerhalb des Gefängnisses, aber eventuell auch weiter oben.
Ja, unklar ist, wie sein Ausbruch geplant und kommuniziert wurde, denn eigentlich werden in diesem Gefängnis alle Gespräche der Häftlinge mitgehört. Daher untersuchen die Behörden also derzeit, ob auch im Inneren des Gefängnisses ein paar Unterstützer gab. Bei seiner ersten Flucht im Jahr 2001 hatte er die Wächter und sogar den Gefängnisdirektor geschmiert mit sehr hohen Summen. Und deshalb denken eben die Behörden, dass das möglicherweise auch diesmal der Fall war. Bisher ist allerdings das Ergebnis der Verhöre nicht bekannt.
Guzmán wurde im Februar 2014 wieder festgenommen. Die mexikanische Regierung hat das als großen Erfolg gefeiert. Nun spricht Staatschef Peña Nieto von einer Schande. Es wirft tatsächlich ein schlechtes Licht auf den Kampf gegen das organisierte Verbrechen und gegen die Korruption.
Ja, also Präsident Enrique Peña Nieto war ja gerade in Paris, als die Nachricht bekannt wurde. Er hat mehrere Stunden gebraucht, um das zu verdauen und vor die Presse zu treten. Denn für ihn und für seine Regierung ist die Flucht natürlich ein herber Rückschlag im Kampf gegen die Drogenkartelle. Nicht unbedingt deshalb, weil es eine Rolle spielt, ob Guzmán frei oder gefangen ist, denn die Geschäfte der Drogenhandel, das läuft auch ohne ihn weiter. Aber die Flucht führt halt der Welt erneut vor Augen, wie schwach der Rechtsstaat Mexiko eigentlich ist. Und das kratzt am Image von Peña, der sich gerne als Modernisierer und Wirtschaftsreformer darstellt.
Guzmán gilt als Kopf des Sinaloa-Kartells. Welchen Einfluss hat dieses denn auf die Politik und die Gesellschaft in Mexiko?
Das Sinaloa-Kartell ist eines der ältesten und mächtigsten noch funktionierenden Drogenkartelle in Mexiko. Es entstand in den 80er Jahren und ist eine Art loser Zusammenschluss der größten Drogenbosse des Landes. Und das funktioniert vor allem durch Korruption. Es werden Richter, Staatsanwälte, Polizisten, aber auch Gouverneure und bis hoch in die Regierung Leute geschmiert. Und dadurch stellt das Kartell Straffreiheit sicher. Das heißt, es wird keine Straftat verfolgt. 98% aller Straftaten in Mexiko bleiben ungesühnt. Und das ist eben das strukturelle Hauptproblem Mexikos, das bisher noch nicht gelöst wurde.
Sagt die Journalistin Sandra Weiss, die sich momentan in Deutschland befindet. Hunger und Not sollen bald definitiv der Vergangenheit angehören. Das ist das hehre Ziel des UNO-Gipfels in Addis Abeba. Und die Menschheit darf ihren Planeten nicht weiter übernutzen, ja zerstören. Doch um das zu erreichen, sind gewaltige Summen nötig. Die Rede ist von umgerechnet bis zu 2,5 Billionen Franken. Und das pro Jahr. Doch zutiefst uneinig sind sich reiche und arme Länder in der Kernfrage, wer hauptsächlich dafür zahlen soll. Von der Gipfeleröffnung in Addis Abeba berichtet Fredrik Steiger.
Eine Blasmusik in knallroten Uniformen begleitete den Flaggenaufzug für den UNO-Gipfel in Addis Abeba. Doch damit war schon wieder Schluss mit dem gemütlichen Teil der Großveranstaltung. Am Ende geht es den Vereinten Nationen zwar um ganz konkrete Fortschritte, um Dinge wie den Schutz der Ozeane, um klimaschonende Transportmittel oder um Schulbildung für alle. Doch hier in der äthiopischen Hauptstadt muss erst einmal das finanzielle Fundament dafür gelegt werden. eine nüchterne, eher freudlose Angelegenheit. Und eine schwierige. Probleme gibt es vor allem in zwei Bereichen. Erstens, wer soll zahlen? Zweitens, wer steuert den Prozess? Klar ist inzwischen allen, mit Entwicklungshilfe allein kommt man nie ans Ziel. Dennoch beharren die Drittweltländer auf diesen Mitteln. Äthiopiens Premierminister Hailemariam Desalegn verlangt, dass die reichen Länder endlich ihre Hilfsetats auf die schon lange versprochenen 0,7% des Bruttosozialprodukts erhöhen.
A new seriousness on the part of donor countries about meeting their long-standing commitment to spend 0.7% of their national income.
Sie werden es in Addis Abeba erneut versprechen und sich dennoch nicht daran halten. Aus westlichen Delegationen hört man gar, man solle doch bitte etwa auch das Geld für die Ebola-Bekämpfung oder für den Kampf gegen Terrorismus mitrechnen. Dann komme man auf den angestrebten Wert. Die Drittweltländer sind empört. Immerhin, einige von ihnen räumen mittlerweile ein, dass sie mehr Mittel selber generieren könnten, etwa mit besseren Steuersystemen. Und wenn private Investitionen richtig gelenkt würden, flösse daraus sehr viel mehr Geld für Nachhaltigkeit und Klimaschutz als über die Entwicklungshilfe, betont UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon.
Catalyzing private investment in sustainable development.
Bloß, wer sorgt für diese Lenkung? Sorgt dafür, dass das Kapital nicht einfach dahin fließt, wo der rasche Profit lockt. Dazu kommt, wenn nun die Finanzflüsse neu ausgerichtet werden, wer zieht dabei die Fäden? Äthiopiens Premier spricht von einer neuen globalen Partnerschaft aus Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
A new global partnership between and among the peoples, governments, business and civil societies of the world.
Eine Partnerschaft, bei der nicht mehr auf der einen Seite jene stehen, die zahlen und auf der anderen jene, die empfangen und dafür Hausaufgaben erledigen. In dieser neuen Partnerschaft soll die UNO die Schlüsselrolle spielen, finden die Entwicklungsländer. Denn nur hier sind alle Staaten gleichberechtigt vertreten. Die wohlhabenden Länder hingegen beharren auf Institutionen, wo sie den Ton angeben. Auf den Weltwährungsfonds bei Themen wie Schuldenrestrukturierung oder auf die OECD, wenn es um internationale Steuerfragen und Steuerflucht geht. Die Positionen liegen also noch weit auseinander. Rauft euch zusammen, fordert deshalb UNO-Chef Ban die 193 Mitgliedsländer auf.
People over the world will be watching with a great hope. Let us not disappoint them.
Die Menschheit beobachte, was in Addis geschehe. Man dürfe sie nicht enttäuschen. Denn ohne solide Finanzierungsmechanismen wären all die schönen neuen Nachhaltigkeits-, Entwicklungs- und Klimaziele bloß Makulatur.
Aus der Hauptstadt Äthiopiens der Bericht von Fredrik Steiger. Moderne Krebsmedikamente sind sehr teuer, doch der Nutzen einiger Mittel ist umstritten. Deshalb arbeiten in den USA Experten an einem Ratgeber für Patientinnen und Patienten. Dieser soll die Kosten und den Nutzen der Arzneien auch für Laien klar verständlich auflisten. Eine Idee, die Schule machen könnte. Das zeigt der Bericht von Odette Frey.
Es ist ein Punktesystem von 0 bis 130, das sich die amerikanische Fachgesellschaft für Onkologie ausgedacht hat. Null Punkte gibt es für Medikamente, die keinen zusätzlichen Nutzen aufweisen im Vergleich zu älteren und günstigeren Behandlungen. Das heißt, sie können den Krebs nicht besser in Schach halten und haben auch nicht weniger Nebenwirkungen. Zusätzlich zum Nutzen führt der Patientenratgeber die monatlichen Kosten der Medikamente auf, denn diese müssen in den USA viele Patienten selbst bezahlen, sagt Onkologe Richard Chilsky von der American Society of Clinical Oncology. Für viele Krebspatienten seien die hohen Kosten der Medikamente ein großes Problem. Viele würden deshalb sogar bankrott gehen. Im solidarisch finanzierten Gesundheitssystem der Schweiz besteht diese Gefahr zwar nicht. Doch auch hierzulande wäre ein Ratgeber über den Nutzen von Krebsmedikamenten eine gute Idee, sagt Margrit Kessler, Präsidentin des Schweizer Patientenschutzes.
Das ist sogar eine sehr gute Idee. Also das ist ja das, was wir genau bräuchten, dass die Patientinnen und Patienten wissen, um was es überhaupt geht. Ich bin überzeugt, wenn die Patienten mehr erfahren, dann würden sie sich auch sehr oft ganz anders am Schluss entscheiden.
Entscheiden vielleicht für die Arznei, die zwar weniger Lebensverlängerung bringt, jedoch auch mit weniger Nebenwirkungen einhergeht. Heute seien viele Patienten ungenügend informiert. Das gelte auch für die Ärzte, sagt Thomas Czerny, Chefarzt für Onkologie am Kantonsspital St. Gallen. Die umfangreiche Fachliteratur zu den vielen neuen Krebsmitteln zu sichten, sei im Alltag für den einzelnen Arzt kaum machbar. Deshalb arbeitet die Europäische Fachgesellschaft zurzeit an einem ähnlichen Projekt, das sich an Ärzte richte. Das Ziel: eine einfache Notenskala für Krebsarzneien.
Dass man natürlich damit ganz besonders will, ist, dass man den Druck der Reklame, der Beeinflussung durch Firmen, dass man den nicht haben will und dem ein System entgegensetzen will, das die ganz harte Evidenz als Grundlage nimmt.
Die harte Evidenz, also die Resultate von aussagekräftigen Patientenstudien, gesammelt und bewertet von unabhängigen Experten. Thomas Czerny erhofft sich, dass die Initiativen in Europa und den USA auch zu günstigeren Medikamenten führen könnten.
Dann kann sich dann auch eine Firma überlegen, wenn sie das 2 oder 3 auf dem Rücken hat für ihre Therapie, ob sie dann wirklich mit so hohen Preisen sich noch eine Chance ausrechnet, auf dem Markt zu bestehen.
Zwar müssen Schweizer Patienten ihre Krebsmedikamente nicht selbst bezahlen, aber für das hiesige Gesundheitssystem sind die teuren Mittel ebenfalls eine große Belastung. Die Pharmaindustrie lässt sich von den Transparenzinitiativen nicht aufschrecken. Dass die Preise darum fallen könnten, sei nicht auszuschließen, sagt Thomas Kurni vom Verband Interpharma. Aus Industriesicht sei aber wichtig, dass diese Nutzenbewertungen ständig aktualisiert werden, denn
die Medizin ist nicht statisch und die Beurteilung von Therapien ändert sich mit der Zeit. Gerade bei Krebsmedikamenten stellt man immer wieder fest, dass der effektive Nutzen erst über die langen Jahre der Anwendung entdeckt wird.
Und dies müsse berücksichtigt werden. Etwas ist klar. Mehr Transparenz beim Nutzen von Krebsmedikamenten wird den Patienten und Patientinnen zugutekommen.
Odette Frey. Gleich im 1. und 4. Früh hat der ETH-Professor Bernhard Plattner das Potenzial des Internets erkannt. Wir schauen mit ihm auf diese Anfangszeiten des Netzes zurück, nach den Schlagzeilen mit Daniel Hubacher.
Griechenland kann in der Eurozone bleiben. Nach einer Marathonsitzung der Staats- und Regierungschefs einigte man sich auf die Umrisse eines neuen Hilfsprogramms. Allerdings muss Griechenland bis Mittwoch erste Gesetzesreformen wie die Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Rentenreform durchs Parlament bringen. In Rumänien ist Regierungschef Victor Ponta in einem Korruptionsverfahren offiziell als Angeklagter einvernommen worden. Es geht um Betrug, Steuerhinterziehung und Geldwäscherei in den Jahren 2007 bis 2011. In der Basler Innenstadt ist bei einem auf Finanzgeschäfte spezialisiertes Unternehmen eine Bombendrohung eingegangen. 60 bis 70 Personen wurden aus dem Gebäude zwischen Barfüßerplatz und Bankverein evakuiert. Der Tramverkehr ist in dieser Gegend unterbrochen. Die Abklärungen laufen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.